Und genau darüber möchte ich reden, dass wir mit voller Gewissheit festhalten bis ans Ende. Anders ausgedrückt, Treue. Wir haben gelesen, eine Frucht des Geistes ist Treue. Und ich finde es echt bemerkenswert, was an Treue alles möglich ist, wenn Leute sich an den Herrn halten. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht von der Kirchengeschichte. Da gab es früher die Zeit, noch bevor dann das Christentum dann Staatsreligion geworden ist. Und da wurden Christen verfolgt. Und ich möchte euch einfach vorlesen. Zum Beispiel gab es da ein Beispiel einer Frau. Da sagt der Richter: Schone die grauen Haare deines Vaters, nimm Rücksicht auf deinen Säugling, opfere für das Wohl des Kaisers. Man hat geopfert, um praktisch dem Kaiser anzubeten. Und die vornehme Perpetua in Karthago war eben diejenige, die das machen sollte. Und ihr Vater wirft sich ihr zu Füßen, küsst ihre Hände und sagt: Meine Tochter, erbarme dich meiner grauen Haare, gib mich nicht der Schande vor allen Leuten preis. Sieh deinen Sohn an, der ohne dich nicht leben kann. Perpetua ist tief bewegt und bleibt trotzdem standhaft und sagt: Ich bin eine Christin, ich opfere nicht. Sehr treu. Dann der Philosoph Justin von Rom. Will der Präfekt von Rom bei seiner Ehre und Bildung fassen und sagt: Höre, der du als Gelehrter giltst und die wahre Wissenschaft zu haben vermeinst, nimmst du an, dass du in den Himmel aufsteigst, wenn du gegeißelt und enthauptet wirst? Das nehme ich nicht an, das weiß ich, sagt er. Und zu Polycarp sagt der Konsul: Ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du dich nicht besinnst. Lass sie kommen, sagt er. Wenn du die aus den Tieren nicht machst, lass ich dich verbrennen, wenn du nicht deine Meinung änderst. Er sagt: Du drohst mir mit Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzer Zeit erlischt. Du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichts und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Und er bleibt treu bis in den Tod hinein. Und genau das wollen wir heute betrachten. Treue bis in den Tod hinein. Sie waren alle bereit, für den Herrn Jesus zu sterben. Die ganzen Beispiele, die ich euch erzählt habe. Und das ist ein Thema von der Treue, das sich auch durch die ganze Bibel zieht. Also wenn ihr einmal an Treue denkt, was fällt euch ein? Daniel, die Freunde von Daniel zum Beispiel. Dann haben wir Leute, die daran festhalten, obwohl einfach alles hoffnungslos erscheint. Abraham bleibt treu. Und die ganzen Beispiele, die wir auch in Hebräer 11 finden, die Glaubensvorbilder waren, die sind auch treu gewesen. Und wir wollen uns auch Daniel anschauen, weil ich finde das Beispiel sehr gut. Lass uns anschauen Daniel, und da schauen wir in Kapitel 3. Daniel, Kapitel 3. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte schon ziemlich gut, aber wer nicht, ich möchte kurz den Zusammenhang erklären. Der Nebukadnezar ist König und er lässt eine Statue aufstellen, eine riesengroße Statue aus Gold, und sagt: Wenn die Musik ertönt, dann möchte ich, dass alle in meinem Reich niederknien und diese Statue anbeten. Und es gibt hier drei Freunde, die sagen: Wir wollen nicht anbeten. Und das lasst uns näher anschauen. Sie haben sich beim ersten Mal, wo die Musik ertönt ist, sind die drei stehen geblieben. Jetzt wurden sie zu Nebukadnezar geholt. Und anfangen zu lesen werden wir ab Vers 13. Da lesen wir: Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lautern, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Aber auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Vielleicht erstmal bis dahin. Also, Die Freunde wissen ganz genau um die Folgen. Also sie wissen ganz genau, wenn wir nicht niederfallen, dann werden wir in einen glühenden Feuerofen geworfen. Es gibt verschiedene Arten. Manche stellen es so dar, dass man auf eine Treppe hinaufgeführt wird und dann in einen Ofen hineingeschmissen wird, der von unten angeheizt wurde. Manchmal gibt es auch die Darstellung, dass man in den Ofen praktisch auf einer Ebene wieder angeheizt und man schmeißt von oben nach und man wird hineingebracht eher. Aber auf jeden Fall wissen sie, wir werden sterben und wir werden verbrennen, wenn wir nicht niederfallen und anbeten. Sie wissen aber auch gleichzeitig um die Möglichkeit und die Macht Gottes. Sie wissen gleichzeitig, okay, wenn Gott kann uns retten, wenn er es will, dann kann er uns retten. Aber sie sagen auch gleichzeitig, sie wissen es nicht. Also selbst wenn, versucht euch mal hineinzuversetzen, selbst wenn, sagen sie, wenn uns Gott nicht rettet, wir werden nicht anbeten. Selbst wenn wir verbrennen würden, wir werden nicht anbeten. Sie geben sich also praktisch ganz in Gottes Hände ab, sind bereit, alles in Kauf zu nehmen, den Tod durch das Feuer, aber sie werden nicht anbeten. Sie wollen absolut treu sein und sind auch ganz konsequent, egal welches Folgen es hat. Aber sie kennen die Folgen und bleiben trotzdem konsequent. Und in beiden Fällen, wir sehen das, ist es ein Zeugnis vor dem König. In beiden Fällen, wenn sie sterben und wenn sie von Gott gerettet werden im Feuer. Aber wir kennen den Ausgang der Geschichte oder manche von uns, ich weiß nicht, ob jeder die Geschichte kennt, aber stell dich mal vor, ihr werdet genau in der Situation und ihr wüsstet gar nicht, wie das ausgehen soll. Ihr wüsstet gar nicht, ob Gott jetzt kommt, rettet er mich nicht. Aber sie sagen, es ist egal, ob der mich rettet oder nicht, ich bleibe treu bis in den Tod hinein. Und lass uns die Folge anschauen davon. Das lesen wir dann ab dem Vers 28. Nee, da habe ich jetzt gerade eben was durcheinander gebracht. Ab Vers 19, genau. Daniel 3, Abvers 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Was mehr dafür spricht, dass man jetzt von oben hineingestürzt wurde in diesen Ofen, der unten angeheizt wurde, wenn ihr euch das bildlich vorstellen könnt. Aber die Folge von dem, dass die Leute gesagt haben, wir wollen Gott treu bleiben, war, dass der König erstmal voller Wut geworden ist. Und jetzt gesagt, mach den Ofen 7-mal heißer, ich will die stärksten Männer und die sollen die Leute auch noch binden, dass sie bloß auf jeden Fall verbrennen können. Dass nichts irgendwie sie mehr wegbringen kann, dass sie auf jeden Fall sterben sollen. Und wenn man das hört, also ich meine, die drei Freunde standen schon davor und sie haben das gehört, jetzt nochmal 7-mal heißer und gebunden und alles, das macht ja die Hoffnung noch kleiner. Aber wenn ich den Text so lese, dann sehe ich kein einziges Wort, wo steht, und sie bettelten um Gnade oder sowas, sondern sie wollten weiter treu bleiben bis in den Tod hinein. Und ich stelle mir das so bildlich echt, also ich versuche das bildlich mir vorzustellen, wie sie immer mehr näher kommen an diesen Ofen. Sie werden hinaufgebracht zu diesem Ofen. Der Tod rückt immer näher. Sie werden sich immer mehr gewahr, wie heiß es ist. Neben ihnen sterben die Soldaten dahin, weil das Feuer so heiß ist. Und sie wissen genau, das ist der sichere Tod und sie wollen trotzdem treu bleiben. Und sie betteln nicht um Gnade oder wollen doch noch die Statue anbeten, sondern sie bleiben konsequent und treu. Und was wir dann lesen, eben in Vers 23, diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Und ich möchte hier aufhören zu lesen, weil es mir eher um die Treue geht. Egal, unabhängig davon, ob jetzt Gott kommt, wir wissen, später ist es so, sie werden gerettet von diesem Feuerofen und verbrennen nicht, weil Jesus in ihrer Mitte ist und sie herausholt, sie bewahrt. Aber das möchte ich gar nicht betonen, sondern was ich betonen möchte, ist diese Treue. Egal was passiert, sie fallen in den Feuerofen und damit ist erstmal Schluss. Weil sie wissen, okay, eigentlich müssten wir jetzt sterben. Was können wir von den Freunden lernen, von dieser Treue? Und vielleicht hilft das Beispiel. Ihr kennt diese Flussläufe in Südamerika, die sind so ganz gewunden und so echt spannend, wenn man mal drüber fliegt oder so. Ich fliege jetzt im April mal nach Südamerika. Ich weiß nicht, ob ich die Flussläufe sehe oder nicht. Aber spannend ist auf jeden Fall, dass diese Flussläufe so echt genial oder interessant so entlanglaufen. Aber habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum die so entlanglaufen? Sie suchen den kürzesten Weg. Den einfachsten Weg. Sie suchen einfach den Weg, der am widerstandsfreiesten ist. Also wo es keinen Widerstand gibt. Aber genau das sollen wir eben nicht sein. Wir sollen nicht wie Flüsse sein, die den einfachsten und den bequemsten und den widerstandslosesten Weg gehen. So sollen wir nicht sein. Und genau auch die Freunde Sadrach, Mesach und Abednego, die waren nicht welche, die dem Druck der Welt oder so ausgewichen sind oder Kompromisse eingegangen sind, gesagt haben, okay, dann fallen wir halt hin, aber wir beten gleichzeitig dann Gott an und nicht die Statue. Nein, sie haben gesagt, wir bleiben stehen und wenn wir sterben, sterben wir. Und sie sind nicht irgendwelche leichte Wege gegangen, sondern sie sind treu gewesen, Gott treu gewesen. Und es geht also einfach nicht darum, dass man alles im Leben immer gut oder leicht hat. Hat so oder so keiner, oder? Ich meine, wer von euch kann sagen, dass es einfach leicht geht? Ich komme gerade aus einer Erkältung, ist jetzt auch nicht so toll, war ziemlich müde und schlapp und mutlos. Also leider fährt jeder im Leben. Aber wie schön ist es eigentlich, für Gott zu leiden? Und die Bibel sogar, die verspricht uns, wenn wir zu Gott gehören, dann werden wir in Leitsituationen kommen, wenn wir treu bleiben wollen. Also wenn wir so sein wollen wie die Freunde und treu sein wollen, dann werden wir so ein Leid erleben müssen. Ich meine, wir können auch Umwege gehen oder Kompromisse eingehen, aber das ist nicht das, was Gott sich vorstellt von Treue. Und Treue hat viel mit Vertrauen zu tun. Und deswegen ist es wichtig, Gott zu kennen. Kann ich Gott vertrauen? Also ich meine, ihr kennt es beim Fliegen. Also ich kenne es von mir, ich steige einfach in die Maschine ein und fliege ganz ohne Thema, ohne Probleme. Aber ihr habt doch von dem German Wings Absturz gehört, oder? Kann man einfach so einem Piloten vertrauen? Also ich meine, ich steige da ein und ich gebe mein ganzes Leben in seine Hände, oder? Oder bei einer Operation. Ich mache da Vollnarkose, wenn ich eine lebenswichtige OP habe, gehe in diese Operation rein. Aber kann ich dem Arzt vertrauen, mein ganzes Leben anvertrauen? Ich lege das alles in seine Hände. Also ich bin völlig machtlos in dem Moment. Wo ich in den Flieger steige, bin ich machtlos. In der Operation bin ich machtlos. Aber genau das ist Gottes Vorstellung von Vertrauen und Glauben. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, glauben wir dann an Gott? Vertrauen wir ihm? Können wir unsere ganze Lebensexistenz einfach in seine Hand geben, wie in einem Flugzeug? Sagen, okay, Gott, mach du mit meinem Leben, was du möchtest. Und wenn schwierige Situationen kommen, ich möchte treu bleiben und ich vertraue dir, dass du das richtig machst. Wenn Gott es für richtig hält, zu sterben, dann sterbe ich. Wenn Gott es für richtig hält, dass ich weiterleben darf, so wie diese drei Freunde, die dann gerettet wurden. Ich vertraue Gott, aber er wird es richtig machen. Ich lasse da meine Finger aus dem Spiel heraus. Sie hätten auch sagen können, okay, wir fallen einfach nieder und gehen einen Umweg oder machen das so und so. Aber sie wollten das nicht, weil sie haben gesagt, ich vertraue auf Gott und wenn Gott weiß, was genau den Ausgang der Geschichte, ich will auf jeden Fall treu bleiben und diesem Gott vertrauen, dass er es richtig weiß. Deswegen ist die Frage, weißt du um die Macht Gottes? Kennst du deinen Gott, den, wo du sagst, ich glaube an ihn? Kennst du ihn? Und ist dir sein Wille praktisch wie ein Befehl? Und manchmal scheint es dumm zu sein, oder? Also man könnte sagen, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr seid doch dumm. Also wie könnt ihr einfach euer Leben hinwerfen? Ihr könntet doch noch jahrelang Zeugnis geben für Gott, wenn ihr jetzt nicht niederfallt und anbetet. Oder manchmal ist es so, man kann sagen, okay, ich gehe Kompromisse ein, dann kann ich Gott noch viel länger dienen. Das ist viel klüger. Aber Gott will einfach Treue und Vertrauen auf ihn. Und es gibt Beispiele, bei uns zum Beispiel in der Gemeinde gab es eine Frau, sie hat ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie einfach treu Gott war und ihm vertraut hat. Sie wollte sich taufen lassen, zu Gottes Ehre. und hat es auch gemacht, wusste aber, wenn ich mich taufen lasse, verliere ich meinen Arbeitsplatz in einer katholischen Einrichtung als Sozialpädagogin. Und sie hat sich taufen lassen, hat ihre Arbeitsstelle verloren. Hat aber gleichzeitig gewusst, ich muss Gott vertrauen, diesem Gott, der alles weiß und der mächtig ist zu allem, dass er mir eine neue Arbeitsstelle gibt. Deswegen ist die Frage, vertrauen wir ihm? Nehmen wir vielleicht Spott in Kauf? Oder nehmen wir es in Kauf, dass vielleicht plötzlich unsere Verwandten sich gegen uns stellen? Dass sie uns nicht verstehen oder uns vielleicht sogar hassen? Lass uns Sprüche 3, Vers 5 aufschlagen. Sprüche 3, Vers 5, da lesen wir, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand, der sagt uns oft so, ja, wir machen dies oder jenes, was aber gar nicht in Gottes Plan ist, aber wir sollen auf Gott vertrauen. Das heißt, wie in einem Flugzeug oder wie bei der Operation, dass wir unser Leben ganz in Gottes Hände legen und ihm vertrauen. Die Frage ist, worauf setzt du dein Vertrauen? Wir setzen auf irgendwas setzen wir unser Vertrauen. Entweder setzen wir es auf uns selber oder wir setzen es auf unsere Klugheit oder wir setzen es auf unseren Arbeitsplatz, auf unser Haus, auf irgendwas setzen wir uns immer unser Vertrauen. Also Vertrauen tun wir auf jeden Fall. Die Frage ist nur, vertrauen wir Gott, weil er weiß es viel besser. Aber dazu müssen wir Gott kennen. Dazu müssen wir Gott immer besser mehr kennenlernen, damit wir ihm besser vertrauen können. Lass uns ein weiteres Beispiel anschauen. Und zwar sehen wir das in Daniel 6. Daniel 6. Die Verse 4 bis 18. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Das ist ganz interessant. Dieser Daniel, der war ausgezeichnet von Treue. Also das war sein Wesen, Treue. Der kennzeichnete sich dadurch aus, dass er treu und loyal war. Und deswegen konnten sie auch nichts an ihm finden, weil er einfach treu war. Und das ist echt eine Eigenschaft, die mich sehr anspricht. Vers 6. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Und dann machen sie sich seine Treue zu nutzen. Wirklich gemein, oder? Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt, aber es ist so wahnsinnig schwer einfach in dieser Welt, weil das einfach so ist, die Leute suchen, wo können sie irgendwas finden, finden nichts. Und dann sagen sie, jetzt benutzen wir diese Treue und sagen, weil er treu ist, stellen wir ein Gesetz auf und wenn er treu ist, wir wissen, dass er treu ist und gegen dieses Gesetz verstoßt, das genau das Gegenteil sagt, dann haben wir ihn. Und genau so ist es nämlich. In Vers 7, darauf bestimmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben, sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter achten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Treu. Treu wie vorher, macht er einfach weiter. Wir können sagen, das war die wohl kostenreichste stille Zeit seines Lebens. Oder diese Zeit mit Gott, kostenspielig, ohne Ende. Und man könnte sagen, ja komm, 30 Tage, das ist nur machbar, oder? Dann verstecken wir uns vielleicht oder machen es im Geheimen. Oder wir lassen es einfach mal. Also 30 Tage kann man auch mal ohne Gott, ne? Nee. Er macht da gar keine Kompromisse, gar keine falschen Wege, sondern er sagt, ich bleibe treu und ich mache das weiter, wie jeden Tag auch. Ich werde weiterhin beten, so wie ich es immer, wie ich es vorher gemacht habe. Und er war nicht nachlässig. Aber er wusste von den Konsequenzen. Das wusste er. Und er wusste von den Folgen. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. In Vers 12. Vers 13. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da sprach der König, dass man Daniel hinbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und nun brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit einem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde, in die Löwengrube geworfen. Und wenn ihr das schon mal mitbekommen habt, wie Löwen sind, das sind nicht diese kleinen Stofftiere, die bei uns daheim rumstehen oder so. Nee, aber die Löwen, die sind aggressiv. Und wenn sie was zu beißen bekommen, wo sie doch nie was zu beißen bekommen, dann gehen die hin und zerreißen diesen Menschen. Er war Gott treu ergeben. Aber er gehorchte Gott mehr als den Menschen. Er war auch dem König treu ergeben. Aber er gehorchte Gott mehr als den Menschen. Und das war ihm wichtig, diese Treue vor Gott. Und er war treu und er war nicht nachlässig, obwohl er die Folgen wusste. Und er war sich immer mehr der Folgen bewusst. Auch da stelle ich es mir bildlich vor. Wie er immer mehr zu dieser Löwengrube kommt und wie er dort hineingeworfen wird und immer mehr weiß, der Tod rückt nahe und ich weiß, es gibt keine Chance zu entkommen. Ich weiß, es kann sein, Gott kann mich retten, aber ich verlasse mich auf Gott und er wird's machen, egal was kommt. Aber ich bin treu. Und selbst wenn die Löwen mich dann töten, so bleibe ich doch treu bis in den Tod hinein. Und er wusste, was ihn erwartet, rechnete mit dem sicheren Tod, aber er war treu und hat gesagt, trotzdem, ich stehe dazu und ich will auf jeden Fall Gott anbeten, obwohl dieses Gebot erlassen wurde. Kennt ihr das bei einem Thermometer? Was zeigt ein Thermometer an? Desto wärmer es wird, desto mehr steigt die Zahl. Desto kälter es wird, desto geringer. Also eigentlich kann man sagen, das Thermometer passt sich mit der Anzeige an sein Umfeld an, oder? Aber wir sollen nicht Thermometer sein. Wir sollen nicht Thermometer sein, die je nachdem, wie gefährlich gerade eben der Glaube ist, dann lassen wir den Glauben ein bisschen. Oder je nachdem, wie die Umstände sind, reagieren wir anders. Nein, unsere Treue soll genau gleich sein. Sogar viel mehr eher wie ein Thermostat. Was ist ein Thermostat? Wenn es kälter wird, dann macht es wärmer. Und wenn es wärmer wird, dann macht es kälter. Damit einfach immer das ausgeglichen ist. Und genau so sollen wir eigentlich sein. Dass wir Thermostate sind, die umso mehr bemüht sind, wenn schwierige Umstände sind, dass wir umso mehr um Treue bemüht sind. Umso mehr darum bemüht sind, am Wort Gottes hier festzuhalten, das zu lesen. Dass wir umso mehr bemüht sind, von ihm zu erzählen, an ihm festzuhalten, zu beten. Alexander, du hast es so schön gesagt in dem Vorprogramm, dass wir dann umso mehr bemüht sind, treu zu sein. Dass wir nicht nachlässig werden. Aber es ist eigentlich eine Sache der Liebe. Es ist eine Sache, wen liebe ich? Was liebe ich? Ich meine, wenn ich meine Verwandtschaft mehr liebe als Gott, dann werde ich alles daran setzen, dass alles gut ist unter der Verwandtschaft. Und dass ich dem bloß nicht vor den Kopf stoße und dass ich dann vielleicht meine Treue zu Gott ein bisschen runterschraube, damit meine Treue zu den Verwandten noch Gutes. Oder meine Liebe zu den Verwandten. Oder meine Liebe zu vielleicht meinem Hab und Gut, meinem Haus, meinem Auto, meinem, was ich so habe, dass ich sage, okay, da hängt mein Herz dran. Das ist mein, das liebe ich. Und wenn Gott praktisch, wenn Verfolgung vielleicht zum Beispiel ist oder so, kennen wir gar nicht die Situation. Aber in Syrien mussten Leute jetzt lauter Syrer, lauter Christen ihr Haus verlassen plötzlich. Weil diese Situation kam. Sie hätten auch Allah anbeten können, dann hätten sie ihr Haus behalten können. Aber nein, sie wollten Gott treu sein und haben ihr ganzes Haus dagelassen, weil ihre Liebe nicht daran hing, sondern an ihrem Gott. Und weil sie Gott lieben. Woran liegt unsere Liebe? Lieben wir unsere Gesundheit mehr, vielleicht unsere Unversehrtheit? Oder lieben wir es mehr, dass wir Menschen beeindrucken? Was lieben wir? Oder lieben wir unseren Gott? Und da geht die Treue in Kleinigkeiten los. Wir lesen hier von Daniel, der einfach gebetet hat. Und das ist eine Kleinigkeit, oder? Beten kann jeder. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Auch Bibel lesen morgens ist eigentlich theoretisch eine Kleinigkeit, weil es halt nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber weil es, also es ist trotzdem wirksam. Und vor Gott ist es keine Kleinigkeit, sondern vor Gott ist es eine Sache, wo wir treu sein müssen. Aber einfach treu sein in dem, was wir tun, Gott gegenüber. Auch eine andere Frage, sind wir bereit, von ihm zu reden? Oder schämen wir uns für das Evangelium? Es wird immer schwerer mit der Zeit, über das Evangelium zu reden. Ich bin hierher gefahren, ich hatte keinen Rucksack dabei und ich hatte meine Bibel unterm Arm. Oh, Leute haben geguckt, der hat eine Bibel? Sag mal, wo gibt es sowas noch? Eine Bibel? Nee, aber schämen wir uns dafür oder nicht? Oder haben wir Angst, zum Beispiel uns einzusetzen für Dinge einfach, die Gottes Maßstab repräsentieren? Wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, diese ganzen Sachen wie Abtreibung oder so. Das sind einfach Dinge, das kommt immer mehr und immer mehr wird Gottes Maßstab verworfen und wir Menschen bauen unseren Maßstab auf. Aber stehen wir dafür ein, weil es Gottes Maßstab und Gottes Wille ist? Stehen wir für die Wahrheit ein? Sind wir praktisch bereit, vielleicht uns anschreien zu lassen? Ich war in Berlin beim Marsch fürs Leben, wenn ihr das kennt. Da läuft man eine bestimmte Strecke, einfach einen Schweigemarsch, um praktisch einzustehen für die getöteten Ungeborenen. Wir sind da einfach gelaufen und haben praktisch, das war wie eine Demonstration, nur einen Schweigemarsch. Ganz friedlich abgelaufen, von den Demonstranten her, von den Gegendemonstranten nicht. Die haben uns angeschrien und beschmissen mit allem möglichen Zeug. Aber sind wir bereit, dafür einzustehen? Ich will nicht einstehen für Abtreibung, sondern ich will einstehen für Gottes Maßstab und für Gottes Sache. Ich will treu sein, Gott gegenüber. Ich meine, ich fordere euch jetzt nicht auf, fahrt nach Berlin und lasst euch beschmeißen. Nein, ihr könnt in eurem Umfeld, in eurem Alltag Gottes Maßstäbe weitergeben und Gottes Maßstäbe leben und festhalten. Egal wie die Zeiten werden. Wie gesagt, es wird immer schwieriger und herausfordernder, Gott gegenüber treu zu sein, weil es einfach immer mehr Gegenwind kommt. Aber dann können wir entscheiden, sind wir jetzt Thermostate, die dann extra mehr alles dran setzen, treu zu sein, oder sind wir Thermometer, die praktisch sich dann anpassen, je nachdem, wie das Umfeld ist. Und einfach Gott in Kleinigkeiten gehorchen, Sachen wie einfach Gott zu dienen in bestimmten Bereichen. Es ist stille Zeit zum Beispiel, ist so eine Sache. Dann kamen wir, ich habe früher zum Beispiel immer diese Liederbücher hier ausgeteilt. Das war eine Kleinigkeit. Aber ich musste da treu sein, sonst hatten die Leute am Sonntag nicht diese Liederbücher. Einfach treu sein in Kleinigkeiten, was auch immer da ist. Es dient zu Gottes Ehre. Und das ist ein gutes Übungsfeld für uns selber. Weil wenn wir in Kleinigkeiten treu sein werden, dann werden wir auch in den Dingen treu sein, wenn Gegenwind kommt. Dann werden wir treu sein. Was ich oft empfinde, ist, dass wir sagen, ja, ich bin bereit für Gott in den Tod zu gehen und ich will für ihn sterben. Aber die Frage ist, sterben wir im Alltag für ihn? Sind wir bereit, einfach unser ganz normales Leben, jetzt und hier, Gott zu geben? Dass wir uns selbst sterben, in Anführungszeichen, unser Vertrauen auf uns selbst aufgeben und einfach ihm vertrauen, der es doch viel besser weiß als wir, der viel mächtiger ist und der viel mehr weiß, was wir brauchen. Deswegen möchte ich auch noch eingehen darauf, was unsere Hoffnung ist. Und lass uns dazu Hebräer 11 aufschlagen. Weil diese Sache mit der Hoffnung ist eine sehr wichtige Sache, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Weil wenn wir unsere Hoffnung darauf setzen, auf das, was wir jetzt und hier haben, dann werden wir wissen, wo wir hinkommen. Lass uns die Verse lesen, das wird uns vielleicht deutlicher machen. Vers 32 bis 37. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Das sind praktisch diese Glaubensvorbilder, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen des Löwens verstopften, wie bei Daniel. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Das ist doch genial, oder? Das wünschen wir uns doch auch. Und dann lesen wir weiter. Andere aber ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu gelangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Es ist einfach interessant. Auf der anderen Seite gibt es solche, die einfach viel erleiden mussten, weil sie treu waren, weil sie Gott vertraut haben und gesagt haben, okay, wir glauben an diesen Herrn, wir vertrauen, dass er es gut weiß. War es dumm, dass sie eben das alles erleiden mussten? Nein, war es nicht, sondern sie waren treu bis zum Ende und das ist kostbar vor Gott. Es gibt da einen Film, der heißt Quo Vadis, und wer ein dickes Fell hat, dem empfehle ich mal, den anzuschauen, den Film. Es handelt um die Christenverfolgung, wie ich am Anfang diese Beispiele gegeben habe, wo es einfach sehr realistisch dargestellt wird, wie diese Leute für Christus leiden mussten. Und wo ich das gesehen habe, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also ich war völlig, mein Mund war gestopft, weil ich einfach nicht, ich war richtig blass. Ich habe gemerkt, genau so war es eigentlich, so wie die das erleiden mussten. Genau das ist, was wir in den Versen gelesen haben in Hebräer, dass sie eben gelitten haben für Gott. Und wieso haben sie das ausgehalten? Und ich meine, die hätten das sich doch alles ersparen können. Nein, hätten sie nicht, weil sie wollten treu sein für Gott. Spurgeon hat gesagt, sollte dich etwas, das du für Christus tust, in Verruf bringen oder der Gefahr aussetzen, deinen Einfluss zu verlieren, dann tu es dennoch. Weißt du, ich kann jetzt nicht hervortreten und offen die Wahrheit bekennen, weil ich meinen Wirkungskreis dadurch erhalte, sagen wir oft. Ich muss ja meinen Glauben weitersagen. Ich muss schauen, dass nichts mich einschränkt oder so. Ich will ja Gott dienen und so. Da kann ich doch nicht einfach vor einer Statue niederfallen. Oder ich kann doch nicht einfach plötzlich für Christus einstehen in Bezug auf Abtreibung, weil dann verliere ich ja meinen besten Freund, der für Abtreibung ist. Nee, sondern sei treu. Was kümmern uns die Folgen, sagt Spurgeon, mögen die Himmel einfallen. Aber der gute Mensch soll seinen Meister gehorsam und der Wahrheit gegenüber loyal sein. Die Folgen liegen bei Gott, nicht bei dir. Egal was rauskommt, es liegt bei Gott. Und wir wissen in Hebräer, es gibt die Folge zu leben, dass wir nochmal Gottes Gnade bekommen und einfach mit ihm weiter starten dürfen. Es gibt aber auch die Folge zu sterben. In unserer Situation haben wir Tod zu befürchten? Also ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber was habe ich zu befürchten? Ich persönlich habe zu befürchten, dass Leute mich spotten. Ich habe zu befürchten, dass Leute mich vielleicht trotzdem verprügeln oder so, das könnte sein. Ich habe zu befürchten, dass Verwandte sich gegen mich stellen, was ich gerade eben erlebe, weil ich einfach sage, ich möchte Gott dienen und mein Opa sagt, du werd doch einfach Beamter. Du musst für deine Zukunft sorgen, du musst für deine Familie sorgen, deine Kinder, alles. Nein, sondern sei treu. Lass die Folgen bei Gott liegen, nicht bei dir. Und er wird sorgen. Aber sei du treu bis zum Ende. Das Interessante ist, wir sehen es als schlimm an, zu sterben. Schlimm an, wie diese Leute hier, wir lesen es und denken, oh, die Armen wurden gesteinigt und zersägt, versucht, erlitten den Tod. Aber das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, betraf eigentlich nur das Fleisch hier, oder? aber konnten sie irgendwas machen, damit irgendeine Trennung zu Gott da ist? Nein. Und deswegen, was ist deine Hoffnung? Wenn ich meine Hoffnung auf diesen Leib setze und auf alles, was ich habe und was ich mitbringe und was ich mein Auto und mein Haus und dies und jenes, wenn ich darauf meine Hoffnung setze, dann wird es nicht sinnerfüllend sein. Aber wenn ich meine Hoffnung persönlich auf die Ewigkeit bei Gott setze, das ist erfüllend. Ewig vor Gott zu sein. Und interessant ist Römer. Lass uns das auch nochmal angucken. Das ist echt eine sehr spannende Stelle, Römer 8. Und viele von euch kennen die Stelle wahrscheinlich. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann lesen wir in Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Also so ein richtiges Wohlfühlen, oder? Das ist doch so ein richtiges zum Wohlfühlen, einfach zu sagen, boah, wenn Gott uns liebt, dann kann uns doch nichts mehr passieren, dann kann kommen, was will. Verfolgung, egal. Und dann lesen wir Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Hä? Wie passt der Vers in dieses ganze Liebeskonzept Gottes rein? Gott liebt uns, was kann uns passieren? Und plötzlich steht da, wir werden geschlachtet. Kann das passen? Oh ja, vor Gott schon. Weil Gottes Liebe ist darauf ausgerichtet, dass er uns liebt und uns niemals verlässt. Wenn ich treu bin und den Ofen, wie bei Daniel und seinen Freunden, zu fürchten habe, wenn ich die Löwen zu fürchten habe, wenn ich das Schwert zu fürchten habe, oder meiner Situation Spott, oder Verurteilung von anderen Menschen her, dann weiß ich doch, der Herr liebt mich. Und nichts kann mich von seiner Liebe trennen, die ist stark, die Liebe. Ich konnte niemals auf den Gedanken kommen, nur weil Leute mich hassen, wegen meinem Glauben, dass ich sage, Gott, was lässt du dazu? Du liebst mich gar nicht. Warum lässt du zu, dass ich von den Löwen gefressen werde? Du liebst mich nicht. Nee. Sondern in Römer finden wir, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und in Vers 38 die Verse, denn ich bin gewiss, und das Lied kennt ihr auch, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und es sagt Paulus zu Leuten, die mit dem Tod zu rechnen haben, weil sie sich im Gottesdienst treffen, zum Gottesdienst, sonntags. Das sagt er zu Leuten, die ganz sicher mit dem Tod zu rechnen haben, wenn sie den Kaiser nicht anbeten. Zu denen sagt er, lass einfach dir an die Liebe Gottes genügen. Sei der Zuversicht, Gott liebt dich und er meint es gut mit dir. Und wenn der Tod kommt, dann sei gewiss, Gott verlässt dich nicht. Vertraue auf ihn. Aus Gottes Hand gehen wir niemals verloren, wenn wir seine Kinder sind. Wir dürfen uns über eine lebendige Hoffnung freuen nach dem Tod. Und da lohnt sich doch die Treue eigentlich. Ich meine, wenn ich das jetzt so alles vorlese, das klingt jetzt nicht gerade wie die beste Werbung für den Glauben, oder? Komm, werd gläubig und wir werden zusammen sterben und wir werden von den Löwen gefressen und wir werden in den Feuerofen geschmissen und getötet und alles. Aber ganz ehrlich, schaut doch in die Welt hinein. Wir vertrauen immer, grundsätzlich immer, irgendjemandem, irgendwas vertrauen wir. Aber füllt es unser Leben? Erfüllt es uns in irgendeiner Weise? Und wie geht's weiter nach dem Tod? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es nach dem Tod weitergeht, weil ich meine Vertrauen nicht auf Gott setze. Aber wer sein Vertrauen auf Gott setzt, der hat eine lebendige Hoffnung. Der weiß, nach dem Tod bin ich beim Herrn. Und das ist so genial. Da haben wir Römer 8, Vers 10, wo steht, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Mein Geist ist Leben, das Fleisch ist völlig wurscht. Offenbarung 2, Vers 10. Habe ich auch noch. Ein sehr interessanter Vers. Da steht: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Das sagt er zu einer ganz bestimmten Gruppe von Christen in Smyrna. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Sei treu bis in den Tod. Ich meine, wir haben den Tod echt nicht zu fürchten. Und da bin ich echt dankbar eigentlich. Aber wir haben anderes zu fürchten. Und die Frage ist, fange ich jetzt schon an, treu zu sein? Und dazu muss ich Gott vertrauen. Dazu muss ich mein Vertrauen wegnehmen von allen Dingen, von mir selber. Nicht mehr selbst vertrauen, sondern Gott vertrauen. Und dazu muss ich Gott immer besser kennenlernen. Deswegen meine Herausforderung an euch: Wenn ihr Treue leben wollt und lernen wollt, dann fangt an, Gott kennenzulernen. Desto besser ich Gott kenne, desto mehr werde ich mein Vertrauen auf ihn setzen. Weil ich einfach weiß, wer er ist und dass alles in seiner Hand perfekt läuft. Dass er die Macht hat zu allem. Und ich, lass mich ein Beispiel geben. In der Bibel lesen wir, Gott hat die Erde geschaffen, aber es ist wie ein Staubkorn für ihn. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen und alles, was da ist, alles, jedes Tier einzeln genial. Und wir sehen dann solche Pflanzen, wohlgemerkt, die Erde ist wie ein Staubkorn für ihn. Und wir sehen diese Pflanzen genial, diese Blätter, wie sie angerichtet ist, wie sie aufgebaut sind mit den Zellen und alles, wie wir Körper angerichtet sind mit den Zellen, wie wir mit Nervensystemen und alles funktionieren. Und die Erde ist immer noch ein Staubkorn für ihn. Weiß er es nicht irgendwie besser? Er sagt, er hat alle unsere Haare auf dem Kopf gezählt. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Aber wenn doch Gott derjenige ist, der alles besser weiß, wenn doch Gott derjenige ist, der alles weiß, was ich brauche oder was ich in Zukunft brauchen werde, er ist unabhängig von Zeit und Raum, was ganz unvorstellbar ist, aber so ist Gott. Aber wenn ich Gott kennenlerne, dann werde ich immer mehr mein Vertrauen auf ihn setzen können und dann möchte ich ihm treu sein, treu bis in den Tod, weil ich weiß, dass diese Erde ein Staubkorn ist für ihn ist und das Leben, so wie die Bibel sagt, ein Hauch ist. Was kommt nach dem Hauch? Wenn ihr ausatmet, kommt, geht. So ist das Leben. Was kommt danach? Ist es wirklich wert, sein Vertrauen in diesem Hauch auf irdische Dinge zu setzen? Oder auf mich zu setzen? Nee. Lass uns schauen in die Ewigkeit, die wirklich eine Ewigkeit dauert. Die nach dem Hauch unglaublich lang ist. Und in diesem Hauch entscheidet sich alles. Bin ich treu? Vertraue ich auf Gott? Kenne ich meinen Gott? Denkt darüber nach. Und ich hoffe, jeder von euch entscheidet sich, Gott treu zu sein bis in den Tod. Oder was auch immer kommen mag.